Fabian Siebert vom Rüstungsinformationsbüro. Ein etwas ungünstiger Zeitpunkt, über sowas zu reden, nämlich über Streubomben. Ja, nun sind wir ja in der glücklichen Lage, dass in Deutschland keine Streubomben existieren, zumindest nicht, ich hoffe es mal nicht, in der freien Natur. Aber Deutschland ist ja auch mit Streubomben versehen. Das heißt, wir packen Streubomben, wir erstellen Streubomben her und wir verkaufen das Zeug ja auch. Streubomben ist aber trotzdem eine Sache, die bei uns nicht so geläufig ist. Das heißt, wir haben Gott sei Dank nicht so viel Erfahrung damit. Und da fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn eine Streubombe?
Eine Streubombe, das ist relativ schnell erklärt. Es wurde von Deutschland entwickelt im Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich hierbei um einen Behälter, kann man sagen. Sieht aus wie ein großer Wäschekorb. Wird meist von Flugzeugen abgeworfen und im Flug öffnet er sich und es fallen viele, viele, viele kleine Bomben raus. Das können bis zu 600 Stück pro Wäschekorb sein und die verteilen sich dann über eine Fläche von mehreren Hektar. Und wenn sie unten auf dem Boden auftreffen, explodieren sie und alles, was da mal gewesen ist, ist dann nicht mehr da. Sind also sehr unappetitliche Dinge. Das zweite Problem ist, viele von diesen kleinen Bomben explodieren gar nicht, wenn sie unten aufkommen, weil bedingt durch den Flug fällt der Zünder aus oder wenn sie auf Vegetation auftreffen, dann explodieren sie nicht, weil sie zu weich gefallen sind und sie bleiben dann als Landminen dort unten liegen und bei Kontakt explodieren sie dann gegebenenfalls erst Jahre später. Deutschland hat tatsächlich kein Problem damit. Deutsche Produkte werden höchstens in aller Welt eingesetzt, aber nicht in Deutschland selbst. Etwa im Kosovo-Krieg, den die NATO ja auch mit Unterstützung der Bundeswehr geführt hat, wurden ungefähr 300 Ziele mit Streubomben angegriffen. 1000 Bomben wurden abgeworfen und das bedeutet dann, dass 240.000 Submunitionsteile über dem Kosovo verteilt worden sind. Das ist ein Land von etwa der Größe Bayern und man kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn 240.000 kleine Bomben auf dieses Land niedergeregnet sind, von denen rund 30.000 nach NATO-Schätzungen nicht explodiert sind.
Streubomben ist ein Begriff. Ich meine, es gibt die Atombombe, es gibt B-Waffen, es gibt C-Waffen. Wie habe ich denn Streubomben so einzuschätzen? Wo könnte man die ansiedeln?
Es sind konventionelle Waffen. Also es ist nichts Gefährliches in der Hinsicht, dass sie A-, B- oder C-Waffen seien. Es sind ganz normale konventionelle Waffen. Das heißt, diese ganzen ABC-Verträge gelten nicht für sie. Jeder kann sie produzieren, jeder kann sie einsetzen. Es gibt keine internationalen Regelungen, die die Produktion oder den Einsatz bisher verbieten würden.
Aber sie scheinen ziemlich gefährlich zu sein. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei den Handfeuerwaffen. Keiner redet über Handfeuerwaffen, aber die sind tatsächlich die Dinger, die tagtäglich weltweit eingesetzt werden.
Ja, das stimmt. Und das ist genau das Problem. Es ist die unterschätzte Gefahr. Es sind die eigentlichen Massenvernichtungswaffen, über die keiner spricht und die genau deshalb immer zum Einsatz kommen.
Aber jetzt wird gerade über diese Massenvernichtungswaffen gesprochen, nicht hier in Deutschland, sondern in Dublin auf der Grünen Insel.
Das stimmt. Es gibt eine Cluster Munitions Coalition, die jetzt eine Konferenz abhält in Dublin, zu der rund 100 Länder ihr Kommen zugesagt haben. Das ist tatsächlich eine große Chance für den sogenannten Oslo-Prozess, der von der norwegischen Regierung angestoßen worden ist, um ein generelles und striktes Verbot von Streumunition durchzusetzen. Es soll dabei die Produktion, der Handel, die Lagerung und der Einsatz mit Streumunition grundsätzlich verboten werden. Die Konferenz ist am vergangenen Montag angefangen und soll noch bis 30. Mai laufen. Dort soll bereits ein Vertrag ausgehandelt werden, der dann hinterlegt werden kann und dem bis zu 100 Länder beitreten wollen. Deutschland ist auch mit von der Partie und verhandelt momentan über ein entsprechendes Verbot mit. Das Problem ist, dass Deutschland in dieser Konferenz eher als Bremser auftritt, denn als tatsächlicher Unterstützer.
Naja, immerhin wurden diese Waffen hier erfunden. Da ist man ja auch ein bisschen stolz vielleicht darauf, dass man sowas hingekriegt hat. So eine tolle Idee. Das war natürlich etwas ironisch gemeint. Aber jetzt mal hier ganz einfach. Ich meine, es werden immer wieder Verhandlungen geführt über Abrüstung und so weiter und so fort. Eigentlich seit des Menschheitsbeginn redet man vom Frieden und tut was dafür. Man zieht ja nie für den Krieg in den Krieg, sondern immer nur für den Frieden. Wie viel Relevanz kann man diesen Verhandlungen in Dublin geben? Was könnte bei Dublin rauskommen? Wie sieht das aus? Deutschland ist ja schon mal der Bremser, haben Sie gesagt.
Ja, also die Relevanz von diesem Prozess an sich ist sehr, sehr hoch, weil man muss im Hinterkopf haben, dass es ursprünglich einen UN-Prozess gab, der ebenfalls über ein grundsätzliches Verbot von Streumunition verhandeln wollte. Aber die norwegische Regierung hat irgendwann gesagt, bei diesen Verhandlungen kommt nichts raus. Es gibt zu viele Bremse in diesen Verhandlungen und wir machen jetzt was Eigenes mit allen Staaten guten Willens. Und dann wurde diese Cluster Munitions Conference und Cluster Munitions Coalition gegründet, die sich um den Oslo-Prozess dann herum gruppiert haben. Seit Frühjahr 2007 haben sie sich mehrfach getroffen, um besagten Vertrag auszuhandeln. Und in sehr, sehr kurzer Zeit, nämlich seit 2007, haben sie es geschafft, mit 100 Ländern Verhandlungen zu führen, an denen jetzt in Dublin ein konkreter Vertrag ausgehandelt wird. Das gab es in diplomatischen Kreisen bisher noch nie, dass innerhalb so kurzer Frist ein so grundlegendes Vertragstext ausgehandelt werden konnte und jetzt tatsächlich quasi unterschriftsreif vorliegt. Man kann also sagen, mit dieser Dublin-Konferenz steht etwas vor dem Anschluss, womit nie jemand gerechnet hätte und der gleichzeitig ein unglaubliches Potenzial hat. Es ist so, dass sowohl Österreich als auch Belgien als NATO-Mitgliedstaaten bereits vor Abschluss dieser Verhandlungen grundsätzlich gesagt haben, dass sie nie wieder Streumunition einsetzen werden. Und dass innerhalb der NATO, die nach wie vor sich vorbehält oder vorbehalten will, Streubomben zum Beispiel auf Kosovo, zum Beispiel in Afghanistan einzusetzen. Man kann also sagen, dass diese Konferenz ein unglaubliches Potenzial hat und dass dieses Potenzial genutzt werden sollte. Und wenn dann Bremse dabei sind, wie in diesem Fall Deutschland, die schlicht und ergreifend einen Änderungsantrag zu Artikel 18 dieses Vertrags durchgesetzt haben oder durchsetzen wollen, in dem es dann heißt, dass Streubomben und Streumunition auch weiterhin eingesetzt werden soll, dass weiterhin Streumunition vorgehalten werden soll und dass es eine lange, lange, lange Übergangsfrist geben soll, in der Streumunition weiter produziert werden soll, dann ist das ein Witz. Und Deutschland kommt dem eigenen Anspruch für eine Welt, in der mehr Frieden herrscht, nachzukommen und beizutragen, nicht nach.
Da stellt sich für mich die Frage nach den Sanktionsmöglichkeiten. Also um ein Beispiel zu bringen, Deutschland hat ja den Ausstieg aus der Atomkraft gemacht und dann doch nicht gemacht und vielleicht gemacht und so weiter und so fort. Ja, ich meine, man kann ja relativ schnell diese Dinger wieder einführen. Wie sieht es aus? Gibt es da irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten? Kann man sich da irgendwas denken?
Sanktionsmöglichkeiten sind im Vertragsentwurf, zumindest in der momentanen Form, vorgesehen. Das sieht dann so aus, dass die Vertragsstaaten sich einerseits selbst verpflichten, andererseits dann aber von den anderen Vertragsstaaten zur Rechenschaft gezogen werden können, sollten sie gegen die Auflagen verstoßen. Das ist das eine Instrument. Das andere Instrument besteht im Internationalen Strafgerichtshof. Das heißt, Deutschland ist diesem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten und wenn es jetzt internationale Verträge schließt und diesen Verträgen dann im Kriegsrecht nicht nachkommt, dann kann es natürlich vor diesem Gerichtshof zur Rechenschaft gezogen werden. Und so gibt es sehr wohl bereits Sanktionsmöglichkeiten und Institutionen, die eine Ahndung von Verstößen internationaler Verträge im internationalen Bereich möglich machen würden.
Das heißt, man hat das Ding zumindest im Blick.
Definitiv. Gerade auch aus den Lehren der Vergangenheit, wo eben Verstöße gegen internationale Verträge nicht geahndet wurden oder nicht geahndet werden konnten.
Fabian Siebert, dann danke ich mal für die Informationen zum Thema Streubomben. Wolltest du noch was sagen?
Ich rufe jeden dazu auf, sich an die Bundesregierung zu wenden, zum Beispiel mit einer kleinen Postkarte und sein Missfallen auszudrücken über die unmögliche Politik der Bundesregierung. Da kann ich nur herzlich dazu einladen. Gernot Erler zum Beispiel bekommt immer gerne Post.
Und wer das nicht möchte, wer da ein bisschen sparen will, der kann natürlich auch was anderes tun. Hier in Freiburg findet am Samstag, also morgen um 11 Uhr, eine Aktion gegen Streubomben statt. Und zwar am Bertholdsbrunnen. Dazu rufen auf die Freiburger Friedensinitiative, das heißt das Freiburger Friedensforum, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und natürlich das Rüstungsinformationsbüro. Und dem danke ich hiermit im Namen, ja, und sage mal Tschüss an Fabian Siebert.
Vielen Merci. Dank.